Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Unglaublich, dass das gerade mal ein halbes Jahr her ist. Als Flüchtlinge klatschend empfangen wurden am Münchner Hauptbahnhof, als es eine Welle der Hilfsbereitschaft gab, als Bilder von Deutschland durch die Welt gingen, auf die man ganz ehrlich stolz sein konnte. Ein halbes Jahr. Inzwischen ist viel passiert. Noch immer sind viele, viele Freiwillige aktiv. Es gibt wunderbare Initiativen. Noch immer gibt es Hilfsbereitschaft. Geklatscht wird aber höchstens in der Parteizentrale der AfD. Daniel Stender ist bei mir im Studio, 100-Redakteur. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir müssen reden, heißt die Sendung heute. Und wir schauen natürlich nicht nur auf die große Politik und das, was da mit AfD und so passiert, sondern es ist ja die 100, ne?
Ja, ja, wobei bei dem Thema ist es kaum möglich, dass es nicht in irgendeiner Form politisch wird. Aber wir versuchen genau nachzufragen und wir hören, wie das so klappt mit dem Ankommen in Deutschland. Wir reden darüber, was für Probleme es da gibt, ganz persönliche, aber es geht auch um strukturelle Probleme.
Drei Geschichten gibt es heute Abend?
Genau, 100-Reporter Nail Saidi, er wollte immer in den Irak, weil sein Vater ist Iraker, seine Mutter ist Deutsche, aber in den Irak zu reisen war in den letzten Jahren einfach zu gefährlich, deswegen hat er das nicht gemacht. Vor kurzem ist dann aber der Irak zu ihm gekommen. 7 Verwandte sind geflohen und sie sind jetzt in Deutschland. Und wie das so klappt mit den Geflüchteten in der Familie, das erzählt uns Nail.
Wir hören außerdem noch von einer anderen Familie aus dem Irak. 4.600 Euro haben sie ausgegeben für die Flucht, inklusive Schlauchboot zwischen Türkei und Griechenland. Sie hatten große Hoffnungen in Deutschland und jetzt wollen sie wieder zurück. Warum? Das hören wir gleich.
Und dann hören wir noch mal von Omar aus Syrien. Er war ja schon öfter hier im Programm. Unser Kollege Dominik Schotten hat ihn kennengelernt in Berlin und er hat sich mit ihm angefreundet und immer wieder über ihn berichtet. Doch nach einem halben Jahr, also es ist immer noch so, dass Omar sich etwas schwer tut in Deutschland und auch Dominik fällt es nicht immer leicht, da den Kontakt zu halten. Und über diese schwierige Freundschaft, darüber sprechen wir auch.
Das ist die 100 heute Abend am Mikro, Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Angela Merkel, die große Heldin. Das hat man ja immer wieder von Flüchtlingen gehört, dass sie die Bundeskanzlerin verehren. Sie ist sozusagen die personifizierte Hoffnung. In Merkels Deutschland, da wird es uns besser gehen. Wir schaffen das, wenn Merkel das schafft. Und sie machen sich auf den Weg, steigen in Schlauchboote, harren in Zeltlagern aus, um irgendwann nach Deutschland zu kommen. Immer mehr von denen, die da sind, wollen aber wieder zurück. Schaffen es eben nicht, hier zu bleiben und entscheiden sich für die Rückkehr, auch in den Irak oder sogar nach Syrien. Warum gehen Menschen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um hierher zu kommen, wieder zurück? 100-Reporterin Hanna Ender hat sich für uns auf Spurensuche begeben und ist jetzt im Studio. Hallo Hanna.
Hallo.
Du hast Menschen getroffen, die geflüchtet sind und jetzt wieder zurück wollen. Was sind das für Leute?
Genau, also ich habe zum Beispiel bei der Rückkehrberatung vom Lageso in Berlin die dreiköpfige Familie Msouri aus dem Irak getroffen. Das ist Fruala, eine 50-jährige alleinstehende Mutter, die mit ihren beiden Söhnen Ahmad, 16, und Mahmoud, 14 Jahre alt, geflüchtet ist. Ja, und die jetzt wieder zurück will. Und mit Hilfe eines arabischen Übersetzers haben sie mir ihre Geschichte erzählt.
Woher aus dem Irak kam die Familie?
Ja, die sind aus Mosul im Norden vom Irak geflüchtet. Seit Sommer 2014 ist die Stadt ja von IS-Truppen besetzt und ja, quasi zur Hauptstadt des Islamischen Staates ernannt worden. Mosul gilt als IS-Hochburg. Zurzeit ist es so, dass US-Truppen und die irakische Armee in einer Frühjahrsoffensive die Stadt zurückerobern wollen. Aber noch hat der IS die Kontrolle über die Stadt. Und von dort ist Huala mit ihren beiden Söhnen nach Erbil geflüchtet. Aber auch dort war die Lage ziemlich unsicher. Und der 16-jährige Ahmad hat dann über Facebook von Freunden gehört, die nach Deutschland geflohen sind. Und hat dann zu seiner Mutter gesagt, Mama, lass uns nach Deutschland gehen.
Sie haben das dann gemacht. Wie ist die Flucht denn gewesen, dieser Familie nach Deutschland?
Naja, Mama Huala hat erstmal alles verkauft, was sie noch hatten, also zum Beispiel das Auto. Sie hat 4.500 Dollar zusammengekratzt, um die Flucht für sich und ihre Söhne zu finanzieren. Und die Flucht selbst ging dann per Bus über die Türkei, dann mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer nach Griechenland und über die Balkanroute nach Deutschland. Insgesamt 11 Tage lang waren sie unterwegs, haben sie mir erzählt. Und sie haben auch kaum geschlafen und ja, sind dann halt Anfang Februar in Deutschland angekommen.
So, Anfang Februar ist nicht sehr lange her. Dann gab es diese Flucht mit 4.500 Dollar, mit dem ganzen Risiko auf dem Schlauchboot und so weiter und so fort. Also wirklich heftige Strapazen, die sie auf sich genommen haben. Und jetzt wollen sie wieder zurück. Warum?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil ich habe auch gedacht, so Mann, 4 Wochen nur hier sein und dann wieder zurück. Es gibt ja Leute, die hier schon seit Monaten in den Notunterkünften ausharren. Und ich habe die Mutter Huala gefragt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat und warum sie wieder zurück in den Irak will.
Wir wollen zurückgehen, weil wir uns hier nicht gut fühlen. Wir wussten nicht, wie das hier eigentlich aussehen wird. Wir wohnen alle in den Flüchtlingslagern. Es gibt da wirklich ziemlich viele Leute. Es ist nicht angenehm und wir fühlen uns nicht gut. Es gibt auch nicht genug Essen.
Okay.
Also, wir haben im Irak haben wir besser gegessen als hier. Ungefähr vor 10 Tagen konnte ich es nicht mehr aushalten.
Gab es einen bestimmten Grund im Flüchtlingsheim oder waren es einfach die Bedingungen?
Es gibt keinen bestimmten Grund. Ich fühle mich einfach fremd und das ist kein angenehmes Gefühl.
Ja, und Huala hat mir dann noch auf ihrem Handy 2 Videos gezeigt. Eins von der Überfahrt mit dem Schlauchboot auf dem Mittelmeer, was wirklich nur so ein kleines, wackeliges Gummiboot war. Das Wasser stand den 20 Menschen, die da in dem Boot hockten, wirklich bis zum Knie. Aber in dem Video sieht man trotzdem lachen alle, ne, weil sie wissen, dass sie es bald geschafft haben. Und dann zeigt mir Huala ein Video von der Notunterkunft, kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland. Das ist so eine riesige Turnhalle in Berlin am Columbiadamm mit ca. 2000 Feldbetten, dicht an dicht gedrückt. Alle schlafen unter einem Dach, es gibt keinerlei Privatsphäre und für die 2000 Menschen gibt es ungefähr 4 Toiletten, die ständig verstopft sind und bestialisch stinken. Und ja, so hatte sich Huala das neue Leben in Deutschland nicht vorgestellt, hat sie mir gesagt, und deswegen will sie jetzt wieder zurück.
Das scheint ja fast absurd, ne? Die Hoffnung auf dem gefährlichen Schlauchboot, wo wir ja eigentlich nur diese dramatischen Szenen immer kennen. Und dann angekommen in Deutschland, da wo sie hin wollten, irgendwie diese bittere Enttäuschung in der Turnhalle. Was haben Sie denn gedacht, wie es hier wäre in Deutschland? Haben Sie sich da einfach falsche, andere Vorstellungen gemacht?
Ja, diese Frage habe ich Huala auch gestellt, ne? Und ja, das hat sie mir geantwortet.
Also ich habe mir vorgestellt, dass wir schon eine Wohnung haben werden und eine Küche, wo ich kochen kann, dass meine Söhne in eine Schule gehen könnten und dass wir auch Leistungen bekommen, die uns dann reichen.
Ja, das klingt jetzt natürlich für unsere Ohren wahnsinnig naiv,
total,
wenn man das
ja
hört. Ja, dass die Flüchtlinge denken, sie bekommen hier sofort eine Wohnung und dazu noch on top ein Startkapital bzw. Unterstützung vom Staat. Aber das sind halt die Gerüchte, die bewusst gestreut werden, und zwar von den Schleppern, die natürlich an den Flüchtlingen verdienen. Und ja, je mehr Flüchtlinge sich auf den Weg machen, desto mehr verdienen sie auch. Deswegen werden die Gerüchte breit gestreut. Das bestätigt auch Hannelore Tölte, die leitet die Rückkehrberatung im Lageso in Berlin. Und sie sagt, ja, damit das Schleppergeschäft weiterhin gut läuft, werden den Leuten regelrecht Märchen aufgetischt.
Also es kommen ja auch Leute gezielt hierher und sagen, der Schlepper hat mir gesagt, wenn ich hierher komme, bekomme ich ein Haus, ich bekomme ein Auto, ich bekomme eine Arbeitsstelle und zwar sofort. Ist nicht so. Von daher ist das oft ein Grund zu sagen, es war dann zu Hause doch besser, weil da hatten sie ein Haus.
Ja, und Hannelore Tölte, die hat mir auch erzählt, dass viele Rückkehrer, die zu ihr kommen, den wahren Grund, warum sie jetzt zurück wollen, manchmal auch gar nicht nennen. Die sagen dann irgendwie sowas wie, ja, meine Mutter ist krank, oder schieben irgendwelche anderen Gründe vor, weil die sich halt auch schämen, ne? Sich so einzugestehen, dass sie mit überzogenen Erwartungen hier angekommen sind, dass sie den Schleppern geglaubt haben, weil die sind natürlich aus ihrer Sicht irgendwie dann auch gescheitert. Aber der Hauptgrund für die Rückkehr vieler Flüchtlinge sind wirklich in erster Linie enttäuschte Erwartungen. Das hat mir auch Ala Hadous bestätigt. Der besitzt das Reisebüro Golfreisen in Berlin-Moabit. Das liegt direkt neben dem Lageso. Und seit ein paar Monaten kommen fast täglich Flüchtlinge zu ihm, die Flüge zurück in ihre Heimat buchen wollen.
Ich habe jetzt wirklich mit Hunderte von Flüchtlingen gesprochen und gefragt, warum wollt ihr zurück? Und das war immer die gleiche Antwort.
Welche Antwort?
Wir haben uns in Deutschland komplett anders vorgestellt. Wir hatten ganz andere Erwartungen hier gehabt und können das nicht mehr aushalten. Also wegen der Schlafmöglichkeit, die die haben, wegen der Privatsphäre, wegen dem Essen, wegen den finanziellen Gründen.
Gibt es denn neben diesen enttäuschten Erwartungen, dass Deutschland eben doch nicht so ist, wie sich Sie das vorgestellt haben, auch aufgrund der Gerüchte, die da gestreut wurden, hast du es ja gesagt, und den Zuständen in den Flüchtlingsheimen, noch andere Gründe, warum Sie sagen, ich möchte unbedingt wieder zurück.
Es gibt natürlich bei jedem Flüchtling individuelle Gründe, aber ein weiterer Hauptgrund ist zum Beispiel auch der zunehmende Hass, der den Flüchtlingen hier entgegenschlägt. Ja, die warme Willkommenskultur, die zu Beginn da war, die wird ja mittlerweile von den vielen Attacken auf Flüchtlingsheime überschattet. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte hat sich 2015 laut Bundeskriminalamt verfünffacht. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 1000 Anschläge gab es ja allein im Jahr 2015. Allein im Januar diesen Jahres wurden 43 Übergriffe auf Flüchtlingsheime erfasst. Und wir kennen ja alle diese Bilder aus Klausnitz in Sachsen von Mitte Februar.
Ja, der Bus.
Genau, wo so ein wütender Mob den ankommenden Flüchtlingsbus umzingelt und die Leute am Aussteigen hindert. Und Ala Hadous vom Reisebüro in Berlin Moabit hat mir erzählt, dieser Hass ist eben auch ein Grund, warum viele zurückkehren.
Viele sind auch durch Angst wieder zurückgeflüchtet, weil die haben auch mitbekommen, was für Anschläge auch in den Flüchtlingsheimen hier in Deutschland passiert. Und da man wirklich aus so einem Krieg kommt, ne, und man hier immer noch keine Ruhe hat, sagen wir so, hatten die Leute, also beziehungsweise die irakischen Flüchtlinge unter anderem, also sehr großen Angst gehabt, dass die auch hier dann gefährdet werden, dass dann in den Flüchtlingsheimen, wo die schlafen, dass da bei denen was passiert, so wie Anschläge oder Gasflaschen oder was man so halt alles mitbekommen hat, ne. Auf jeden Fall durch Angst, dadurch sind die dann auch wieder zurückgeflogen.
Hanna, gibt es denn Zahlen darüber? Also gibt es tatsächlich sowas wie eine Rückkehrerwelle im Moment?
Also ich habe mir mal die Statistiken dazu angeschaut. Die findet man auf der Seite vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da sieht man so richtig, wie der Balken 2015 in die Höhe schießt. Ja, zum Vergleich, 2014 gab es etwa 13.500 Rückkehrer. 2015 sind es schon dreimal so viele, nämlich 37.200. Die meisten Rückkehrer kommen allerdings aus dem Kosovo und Albanien. Irakische Rückkehrer machen bisher nur 1,9% aus. Aber in Zahlen sind das etwa rund 500 Flüchtlinge, die jeden Monat in die Heimat zurückkehren. Und die irakische Botschaft in Berlin hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes allein zwischen September 2015 und Februar 2016 1400 Pässe für Rückkehrer ausgestellt in den Irak. Und das Phänomen von etwa 500 Ausreisen im Monat hält an. Und das, obwohl die Flüchtlinge teilweise schon anerkannt gewesen sind oder halt Aussicht auf Anerkennung haben. Also die Zahl von Rückkehrern in den Irak bleibt konstant, ganz dicht gefolgt von Afghanen.
Gibt es denn auch Syrer, die trotz des Bürgerkriegs in ihre Heimat zurück wollen?
Ja, die gibt es. Das hat mir zumindest Ala Hadous von dem Reisebüro neben dem Lageso erzählt. Aber das ist derzeit ein richtiges Problem, weil eine Rückkehr nach Syrien ja quasi unmöglich ist.
Ich habe sehr viele Anfragen für Rückflüge für die Syrer. Aber es gibt ja ein Flugverbot von Europa aus nach Syrien, nach Damaskus. In die Türkei können die leider auch nicht, weil das Problem ist, die sind ja über die Türkei geflüchtet. Und die haben einen Einreisestempel in die Türkei, aber leider keinen Ausgangsstempel. Ne? Und das wird dann halt ein Problem für die sein, wenn die zurück wollen.
Ja, und Ala Hadous hat mir gesagt, die Rückkehrer machen sich dann in der Türkei eben strafbar, wenn sie keinen Ausreisestempel haben, was viele ja nicht haben. Ne? Wenn
sie sind ja illegal ausgereist dann.
Genau, sind ja mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer nach Europa gekommen. Und das wird eben als illegaler Grenzübertritt angesehen, der strafbar ist. Also Flüge nach Syrien gibt es nicht und der Landweg zurück in die Türkei ist auch versperrt. Für Syrer gibt es eigentlich derzeit kein Zurück, fast. Manche, hat mir Ala Hadous erzählt, gehen aber das Risiko ein und gehen dann auf eigene Faust über den Libanon wieder zurück, was aber natürlich sehr gefährlich ist.
Kann man eigentlich irgendwie sowas sagen, dass eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen eher zurückgeht, wieder in ihre Heimat oder so?
Also was meine Recherchen ergeben haben, sind das vor allen Dingen Familien, ja, so wie Juala und ihre Söhne, die zurück wollen. Und es sind Leute, die Kontakte nach Hause haben, also eine ganz konkrete Adresse, wo sie nach ihrer Rückkehr erstmal aufgenommen werden. Denn man muss ja sehen, die meisten haben ja tatsächlich alles zurückgelassen, alles verkauft, um sich ihre Flucht zu finanzieren zu lassen. Und die müssen jetzt echt wieder bei Null anfangen. Juala und ihre beiden Söhne zum Beispiel, die kommen jetzt erstmal bei der älteren Tochter in Erbil unter. Das heißt, die haben einen Anlaufpunkt bei ihrer Rückkehr und sind erstmal versorgt. Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, weil sonst landest du ja wieder im Flüchtlingsheim oder im Flüchtlingslager. Aber was ich auch gesehen habe bei den Rückkehrern, das Alter spielt doch auch eine Rolle, so wie lange man bereit ist, so ein Leben in einer Notunterkunft zu ertragen.
Wieso?
Naja, zum Beispiel bei Juala und ihren Söhnen, ja, während die 50-jährige Mutter es kaum erwarten konnte, die Ausreisepapiere zu unterschreiben, damit sie endlich wieder zurück in den Irak kann, hat etwas abseits ihr 16-jähriger Sohn Ahmad mit so verschränkten Armen an der Wand gelehnt und ganz traurig auf den Boden geguckt.
Was hältst du von der Idee, dass deine Familie wieder zurückgeht?
Wallah, ich will nicht, aber
Ich möchte nicht zurückkommen, aber meine Mutter, sie will zurückkommen und sie sehen sich nach ihrer Familie. Da kann ich nichts gegen machen.
Aber du würdest gerne hier bleiben.
Na.
Ja.
Ja.
Waren die Bedingungen für dich im Flüchtlingsheim auch so schlimm oder wie hast du das
empfunden?
Es ist schon schwer, aber man muss es einfach aushalten, wenn man hier etwas auch anfangen möchte. Ich fand Deutschland sehr schön, ich mochte die Menschen sehr und ich finde, dass alles hier wirklich gut ist.
Gab es die Idee, dass du hier bleibst und deine Mutter zurückgeht?
Ich würde hier gerne bleiben, aber meine Mutter zwingt mich dazu, mitzugehen. Sie droht mir, sie wird meine Arme brechen, wenn ich nicht mitkomme.
Also es gibt da einen handfesten Familienkonflikt wegen der Rückkehr oder dem Rückkehrwunsch.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also das war mir auch gar nicht mehr so bewusst, aber mit dem Gespräch ist auch total deutlich geworden, dass der 16-jährige Sohn Ahmed, der ja auch ursprünglich diese Idee mit der Flucht hatte, total bereit gewesen wäre, dieses Flüchtlingsleben hier noch eine Weile in Kauf zu nehmen, während seiner Mutter dazu einfach die Kraft gefehlt hat.
Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Generationenkonflikt. So die Mama will zurück, der Sohn würde gerne hier bleiben. Ist das schwierig? Gab es viel Streit?
Es gab keine großen Probleme oder Streitigkeiten zwischen uns. Mein Sohn ist einfach noch ein bisschen naiv. Ich bin da viel praktischer. Der hat im Irak eine Familie, der hat da Brüder, der hat da Menschen, die mit ihm, die ihm helfen können. Und deswegen möchte ich ihn mitnehmen. Und der hat sich einfach in einem Mädel im Flüchtlingsheim verliebt und möchte deswegen bleiben. Nein, gar nicht, das stimmt nicht. Der respektiert mich einfach nicht so wirklich.
Okay, ja.
Aha, nochmal eine
ganz andere Dimension, die da reinkommt. Und schon wird eine richtig gute Story daraus, die sich vielleicht auch in ein Buch fassen würde oder sowas.
Genau, also Mama Juala sagt ja, ihr Sohn, ja, der will jetzt nur hier bleiben, weil er sich in ein Mädchen aus dem Flüchtlingsheim verknallt hat. Der Sohn Ahmed hat dann gesagt, stimmt gar nicht. Also es ging noch hin und her. Und da wurde zwischen Mutter und Sohn viel auf Arabisch hin und her gezischt. Und der Übersetzer ist kaum noch hinterhergekommen. Das war eine ganz, lustige, aber eben auch dramatische Situation. Irgendwann sind da nämlich auch Tränen geflossen, also bei der Mama. Fakt ist, also während die Mutter die Zustände in dem Flüchtlingsheim unerträglich fand, war es für ihren 16-jährigen Sohn okay, ertragbar und sogar auch ein bisschen spannend, nämlich dann, wenn unter diesen 2000 Menschen in der Turnhalle ein Mädchen ist, was man ziemlich süß findet.
Ja, und dann kommt ja wahrscheinlich noch ein anderer Aspekt hinzu beim Sohn, nämlich, dass der Irak momentan für einen 16-Jährigen ja auch vielleicht noch schwieriger ist als für seine Mutter, ne?
Genau, also ich muss auch sagen, ich habe in diesem Familienzwist, der da stattgefunden hat, vor meinen Augen unfreiwillig total mit Ahmed sympathisiert. Ja, ich habe voll verstanden, warum der nicht zurück will. Ich meine, der ist jetzt 16 und kennt eigentlich nichts anderes außer Krieg in seinem Land, das hat er mir erzählt. Der hat erst die amerikanische Besatzung miterlebt, dann die Selbstmordattentate und dann den IS. Und ja, jetzt liegt das Land in Trümmern. Für junge Leute gibt es eigentlich kaum Perspektiven. Also, dass der keinen Bock hat, zurückzugehen, das fand ich total nachvollziehbar. Als ich ihn dann gefragt habe, wie er sich fühlen wird, wenn er bald in Berlin Tegel in den Flieger Richtung Erbil steigt, hat er als Antwort auch nur so beide Daumen nach unten gezeigt. Mhm. Ich habe dann auch gefragt, wirst du weinen? Und er hat sogar ganz ehrlich gesagt, vielleicht schon. Mama Juala dagegen, die hat wirklich über beide Backen gestrahlt, nachdem sie alle erforderlichen Dokumente unterschrieben hat. Die war richtig happy, dass es bald zurückgeht.
Du hast den Flieger angesprochen. Nun haben die ja für ihre Flucht alles verkauft, um die Schlepper zu bezahlen und so weiter und so fort. Wie geht denn das mit dem Flieger? Woher kommt das Geld, dass sie in diesen Flieger steigen können und wieder zurückfliegen können?
Also es gibt verschiedene Programme vom Bundesamt für Migration, die so eine Rückkehr finanziell unterstützen. Das hat eben auch Juala beantragt, diese Rückkehrforderung. Wie viel das hängt ganz davon ab, aus welchem Land man geflüchtet ist, ob alleine oder als Familie und so weiter. Die Unterstützung beinhaltet auf jeden Fall den Flug. Dann gibt es eine Reisebeihilfe von 200 Euro pro Erwachsenen und 100 Euro pro Kind. Und man kann zusätzlich im Irak oder in Afghanistan 300 bis 750 Euro Startkapital beantragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder diese Anträge macht. Viele Heimkehrer kaufen sich ihre Flugtickets auch einfach selbst. Ne, 295 Euro kostet zum Beispiel so ein One-Way-Ticket nach Erbil oder Bagdad. Ala Hadous, der hat neben seinem Reisebüro gleich einen Schmuckladen und viele der Heimkehrer, hat er mir erzählt, tauschen dort ihren letzten Familienschmuck gegen ein Rückflugticket. Ja, und so finanzieren die dann ihre Heimkehr.
Hey, also das heißt, dieser Mann da mit dem Reisebüro und dem Schmuckladen freut sich.
Jein, also Alaa Hadous, der hat selbst einen Flüchtlingshintergrund. Er hat mir erzählt, seine Eltern sind aus dem Libanon geflüchtet und er selbst hat den Libanonkrieg von 2006 miterlebt. Das heißt, er hat mir gesagt, er weiß ganz genau, wie sich jeder einzelne Flüchtling fühlt, der zu ihm kommt. Und er versucht teilweise sogar auch, die zum Hierbleiben zu motivieren. Und obwohl Alaa Hadous mit seinem Reisebüro derzeit gut an den Rückkehrern verdient, hat er sich trotzdem aufgeregt. Ne? Und zwar über die Zustände, unter denen Flüchtlinge hier monatelang in den Unterkünften warten müssen. Er sagt, es dauert hier einfach alles viel zu lange und er kann echt verstehen, warum viele frustriert aufgeben.
Warum fliegen ja die Leute zurück? Deutschland nimmt die auf, lässt sie schlafen, aber es muss doch weitergehen. Man kann doch nicht ein Jahr in einem Flüchtlingsheim schlafen, ne? Oder in einer Notunterkunft, ein Jahr lang. Hätten die vom deutschen Staat 1% Motivation bzw. Hoffnungen bekommen, ne, dass es künftig besser sein wird, dann würden die auch hierbleiben. Aber Deutschland gibt denen halt einfach keine Hoffnungen. Die machen einfach alles schlimmer. A, durch die Politik, B, durch die Anschläge, die auf Flüchtlingsheime oder Notunterkünfte passieren. Ne? Und da denken sich die Leute, okay, wenn das alles passiert, warum sollen wir dann noch hierbleiben?
Wir schaffen das hier nicht. Hannah Ender hat eine Familie aus dem Irak getroffen, die wieder zurück in die Heimat geht. Der Radiowissen hier, die 100. Wir müssen reden, heißt die Sendung heute Abend. Daniel Stender ist hier, 100-Redakteur. Tatsächlich hat sich die Stimmung in Deutschland ja verblüffend schnell gedreht. Wir haben es gerade gehört, dass immer mehr Flüchtlinge sogar freiwillig in die Heimat zurückgehen. Vor allen Dingen aus dem Balkan, aber auch verblüffend viele aus zum Beispiel dem Irak. Der Grund, feindliche Stimmung, Angst vor Neonazi-Attacken, aber vor allen Dingen die Unterbringung, die Situation in den Flüchtlingsunterkünften. Und genau das ist ja ein Thema, wo wir gerne genauer drauf schauen würden.
Wir schauen auch gerade genauer darauf, nur leider haben wir nichts, was wir jetzt in dieser Sendung senden könnten. Wir wollten tatsächlich genau diese Sache thematisieren. Wir wollten darüber sprechen, warum es auch wegen der bürokratischen Strukturen so schwierig ist, aber Strukturen sind nicht sonderlich gut für Storytelling. Wir wollten eigentlich mit den Menschen reden, die diese Strukturen irgendwie befüllen müssen, die sich um die Bürokratie kümmern.
Also das heißt Leiter von Flüchtlingsunterkünften, genau. Oder Leute, die dort arbeiten.
Auch ganz kleine Beamte. Eigentlich wollten wir gerne mit allen sprechen, aber das war gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir an dieser Stelle tatsächlich, wie soll ich es nennen, es ist eine kleine Lücke. Wir sind dabei, wir sind in der Recherche, wir versuchen mit Menschen darüber zu reden.
Aber warum ist das so schwer? Das müssen wir, glaube ich, sagen.
Ich glaube, es ist so schwer, weil quasi mehr oder weniger alle Beteiligten Angst haben, zuerst zu sagen, okay, wir können nicht mehr. Und das ist ja auch irgendwie sehr kompliziert, weil das ganz unterschiedliche Faktoren sind. Manchmal ist es so, dass das alles gut läuft und manchmal brauchst du auch nur einen Kriminellen in einem Heim, der alles auf den Kopf stellt. Da gibt es Probleme und darüber wird geredet, aber leider noch nicht genau in dieser Sendung. Wir sind da dran, wir recherchieren da sehr viel und hoffen, dass es im Sommer eine ausführliche Sendung dazu geben wird.
Genau, nah dran an den Leuten und mal schauen, was schlecht läuft, auch in Sachen Flüchtlingspolitik ganz konkret vor Ort. Wir bleiben also dran. Hier ist die 100, hier ist D-Radio Wissen. Die vielen Flüchtlinge würden Deutschland verändern, hieß es von Anfang an. Und ich dachte vor einem halben Jahr noch, gut, das kann eigentlich nur gut sein. Deutschland kann Veränderungen brauchen, kann bunter werden, vielfältiger. Und die positive Stimmung vom letzten Herbst hatte mich dann auch noch bestärkt. Aber dass genau das Gegenteil passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Dass so viel Angst, Hass, Rassismus, Neid aus den Löchern kriechen. Dass eine rechte Partei wie die AfD so abräumen kann, das hätte ich nicht gedacht. Naiv vielleicht. Aber was bedeutet dieser Stimmungsumschwung für die Menschen, die helfen? Die Leute, die sich für Flüchtlinge engagieren. Alexander Schön sorgt bei D-Radio Wissen hinter den Kulissen dafür, dass hier alles läuft und ist gleichzeitig ehrenamtlicher Helfer bei City of Hope. Er hilft Geflüchteten, die am Kölner Hauptbahnhof stranden. Hallo Alex.
Hallo, grüß dich.
Vielleicht am Anfang mal, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, was du da machst. Wie sieht ein Einsatz aus, so ein typischer am Hauptbahnhof?
Also wir fangen am Hauptbahnhof dann an, wenn die Bahnhofsmission die Arbeit beendet. Das ist abends gegen 19 Uhr. Dann gehen wir durch den Bahnhof. Wir haben so einen Bollerwagen dabei, ein paar Helfer, Leute, die halt Arabisch sprechen. Idealerweise auch jemanden, der Farsi spricht, weil das sind die beiden Sprachen, die am häufigsten gefragt sind. Und dann gehen wir durch den Bahnhof und sprechen potenzielle Flüchtlinge an. Das heißt, wenn wir offensichtlich sehen, da braucht jemand unsere Hilfe, dann helfen wir. Wobei unsere Hilfe sich auch nicht nur auf die Flüchtlinge erstreckt, sondern alle, die Hilfe brauchen.
Also das heißt schon auch Obdachlose oder?
Obdachlose, Studentinnen aus München, die kein Geld mehr haben, Touristinnen aus Korea, alles. Wir hatten alles schon, alle möglichen Länder, die da vertreten waren, denen wir geholfen haben.
Wie sieht die Hilfe für die Flüchtlinge aus?
Also was wir machen ist zum einen halt, dass wir helfen, Tickets zu kaufen, das heißt den Ticketautomaten zu bedienen. Wir helfen bei der Auswahl des Gleises. Die sagen uns dann einfach nur meistens, ja, wir wollen nach Hamburg, wissen aber nicht wie. Dann gehen wir mit denen zusammen ins Reisezentrum oder bedienen den Ticketautomaten, übersetzen. Manche brauchen einen Schlafplatz, weil sie gestrandet sind und gar nicht wissen, wo sie im Moment hin sollen. Andere müssen zur Polizei gebracht werden, zur Registrierung. Es gibt auch Minderjährige, die bringen wir grundsätzlich zur Polizei, dass sich dann das Jugendamt kümmert. Ja.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu helfen? Wann kam die Idee und wie kam es dazu?
Ja. Also es war irgendwann im letzten Herbst. Ich habe vorher schon immer geholfen, über Facebook sozusagen vernetzt und gespendet und hier mal was ins Flüchtlingsheim gebracht.
Eine von diesen Facebook-Gruppen, die dann aufgepoppt sind, am Anfang der Flüchtlingskrise, wo es dann hieß, wir spenden mal was und so weiter und so fort.
Genau, es gibt so eine große Gruppe, Miteinander leben in Köln, das sind über 8000 Leute und da war ich halt auch sehr aktiv. Bin das mittlerweile noch mehr und über die bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen, oder nicht auf die, ich bin nicht auf die Idee gekommen, aber ich habe gehört, am Bahnhof soll vielleicht was passieren. Dann haben wir uns getroffen zu so einem ersten Treffen und sind dann mal ganz naiv durch den Bahnhof gestiefelt und haben dann da überall mal gegen die Tür geklopft, bei der Bahnhofsmission, bei der Polizei und haben überall gefragt, wie wäre denn das, wenn wir euch hier helfen und ab 19 Uhr gucken. Das war halt die Hochzeit, wo die Flüchtlinge wirklich tatsächlich auf dem Boden lagen, in jeder Ecke zu Hunderten. Und wir hatten Nächte, wo wir 140 Leute beherbergt haben. Ist jetzt ein falsches Wort, weil es gibt ja da eigentlich keine Herberge. Das heißt, wir mussten da mit dem Nötigsten irgendwie zurechtkommen.
Also versorgt haben.
Versorgen, ja, genau.
Wenn du dich an die Stimmung damals erinnerst, das war ja wirklich die Zeit auch, als noch applaudiert wurde und als diese große Welle der Hilfsbereitschaft da war. Wie hat sich das zu heute verändert?
Also es wird nicht mehr so viel geklatscht, auf jeden Fall. Das sage ich immer, das große Klatschen ist vorbei. Das merken wir. Und für mich war die Zäsur war Silvester. Also der Jahreswechsel war eigentlich der Moment, wo sich
die berühmte Silvesternacht von Köln.
Genau, die ich ja selber am Kölner Hauptbahnhof verbracht habe, zu großen Teilen. Und ich habe damals irgendwann im Nachgang, als die Medien anfingen, darüber zu berichten, wie ich finde, auch hier und da nicht wirklich objektiv, als es dann anfing zu kippen, habe ich auch gesagt, ich glaube, an diesen Abend werden wir noch lange denken. Das wird alles verändern und es ist ja jetzt offensichtlich tatsächlich so gekommen und was wir ja an der Wahl auch sehen. Und für uns selber, für uns Helfer ist es so, dass wir schon öfter Anfeindungen bekommen, dadurch, dass ich natürlich dann auch ein bisschen im Fokus war und hier und da Interviews gegeben habe. Ist mein Name gefallen und ich habe auch schon unschöne Anrufe gehabt und Menschen, die mir sagen, dass sie das nicht gut finden, was ich mache. Das gibt es, aber es gibt halt immer noch am Hauptbahnhof auch Leute, die dir einen 10-Euro-Schein in die Hand stecken und sagen, finde ich gut, was ihr macht, oder die einen Tee bringen oder einfach nur auf die Schulter klopfen und sagen, finde ich super. Und das sind vielleicht ein bisschen weniger geworden. Und ein bisschen mehr von denen, wo man merkt, so, die sind nicht ganz deiner Meinung. Und auch so im Privaten und im Verein und überall ist es halt so das Thema seit dem Jahreswechsel. Und nicht mehr so positiv besetzt, sondern eher auch sehr kritisch. Ne? Dann kommen diese alten Themen wieder auf, viel Männer und solche Dinge.
Das heißt,
und
man muss immer gegenarbeiten. Viel mehr diskutieren
als vorher. Ich muss viel mehr diskutieren, ja.
Wie sieht denn das ganz konkret aus? Sind euch zum Beispiel Helfer abgesprungen oder sind es weniger, die sich melden, um euch zu unterstützen, um die Nächte am Hauptbahnhof zu verbringen?
Also jetzt so die aktiven Helfer, die vorher sich entschieden haben, bei uns vor Ort zu helfen, die sind immer noch alle da und die haben auch immer noch sozusagen das Klatschen im Herzen, die sind immer noch begeistert und es gibt aber in diesen großen Gruppen schon die Tendenz, ich sag mal, das hat sich dann umgedreht. Vorher war es so, 8 Beiträge drehten sich um Hilfe und 2 waren eine politische Diskussion. Und mittlerweile, ich würde nicht sagen, dass es 1:1 gedreht ist, aber man muss schon gucken, dass die Hilfsbeiträge oben bleiben. Ja? Und auch am Bahnhof muss man halt gucken, dass man einfach seinen Job da weitermacht, ohne immer wieder in so Diskussionen zu fallen. Wobei die Aktiven am Bahnhof, das muss man da so ein bisschen rausnehmen, da hat sich das nicht so geändert. Wir machen nach wie vor, wir sehen ja die Individuen, die uns vor uns stehen und die Hilfe brauchen. Deswegen brauchen wir darüber gar keine Diskussion führen. Wir sehen, wer Hilfe braucht und da helfen wir dann. Ne? Mhm.
Alex, danke, dass du weitermachst und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und plötzlich waren sie da, die 7 neuen Familienmitglieder. Also natürlich waren sie immer da, aber sie waren halt vorher weit weg, im Irak, in Bagdad. Der Radiowissen-Reporter Nail al-Saidi kommt aus einer deutsch-irakischen Familie, wollte eigentlich immer mal in den Irak fahren nach Bagdad, um die irakischen Verwandten dort kennenzulernen und auch das Land. Aber das ging nicht, war einfach zu gefährlich. Doch dann waren sie eben da. Und in Nails Elternhaus ging es plötzlich hoch her.
Kurz vor Weihnachten habe ich von meiner Familie nur noch eines gehört.
Oh Gott,
Oh Gott.
Es ging ums Weihnachtsfest. Denn dieses Mal war es nicht wie alle Jahre wieder. Zum ersten Mal würden wir mit irakischen Verwandten feiern. Mit meinem Cousin und seiner Familie aus Bagdad. Wenige Wochen vor Weihnachten sind sie nach Deutschland geflüchtet. Und nun stand ein multikulturelles Familienfest an. Die irakischen Al-Saidis und wir, die deutschen Al-Saidis. Gemeinsam unterm Tannenbaum. Das war mein Wunsch zu Weihnachten. Nur meine Eltern waren da etwas kritischer. Dürfen die Verwandten überhaupt das Flüchtlingsheim verlassen? Und noch viel wichtiger,
ob die Weihnachten ja feiern, ne? Sind ja Muslime.
Mein Cousin heißt Fuad. Gesehen habe ich ihn noch nie, denn in Deutschland war er bislang nicht. Und ich noch nie im Irak. Wir kannten uns eigentlich nur von Facebook.
Wie geht's dir, Herr Nail? Ich bin Fuad, der Sohn deiner Tante Rabab. Ich hoffe, dass du bald bei uns bist. Wir erwarten deine Ankunft und laden dich ein, lieber Neffe.
2013 war das. Ich hatte damals vor, zum ersten Mal in meinem Leben in den Irak zu fahren. Ich wollte Fuad und die Verwandtschaft kennenlernen, trotz der vielen Gewalt im Land zwischen den religiösen Gruppen. Aber seitdem hat sich halt vieles verändert. Der Islamische Staat ist hinzugekommen. Und der Irak droht noch mehr auseinanderzubrechen als je zuvor. Dorthin reisen kann ich jetzt nicht mehr. Aber ich muss es auch nicht. Denn der Irak kommt gerade nach Deutschland.
3-4 Tage vorher dachte ich, Menschenskind, du hast 100 Verwandte im Irak.
Das ist mein Vater Hassan.
Wie viele sind Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien? Irgendwann kommt ein Verwandter. 2 Tage später rief der Anis an, ja? Ich habe eine gute Nachricht für dich.
Anis, das ist ein Onkel aus Bagdad.
Der Neffe von dir, der Sohn von Rabah, der ist jetzt in Kassel gelandet mit seiner Familie. Habe ich gesagt, okay, Frau und 2 Kinder oder 1 Kind vielleicht, ja?
Nein, tatsächlich haben wir jetzt 7 neue Verwandte in Deutschland. Die Al-Saidis hier, die haben sich damit mehr als verdoppelt. Für meinen Vater ändert das alles. Bislang war er immer der einzige Iraker der Familie, der in Deutschland lebt. Damit war er immer etwas der Außenseiter. Und nun? Jetzt ist er auf einmal der Patriarch. Einer, von dem erwartet wird, dass er sagt, wo es lang geht. Aber ob ihn sein Neffe überhaupt verstehen wird?
Ich habe ihn gefragt, ich bin 53 Jahre in Deutschland. Ja, ich habe so vieles verlernt, Arabisch. Und er sagte, nee, brauchst du dir keinen Gedanken zu machen. Super, super, sagt er.
Das mit der Sprache wird für meine Mutter Helga und meine Schwester Nadja etwas schwieriger. Beide sprechen so gut wie kein Arabisch. Es gab ja auch bislang keinen Grund dazu. Und ich, als Journalist, ich werde neugierig und merke, dass sich bei meiner Familie da eine sehr interessante Situation zusammenbraut.
Ach, du machst jetzt da Aufnahme.
Ja, natürlich, das muss doch alles dokumentiert werden. Das ist doch gerade total aufregend, was passiert.
Ja, ist klar.
Ja, nicht nur, dass irgendwelche Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Ja, auf einmal.
Irgendwelche Iraker, das sind plötzlich Verwandte.
Verwandte, ja. Ja, Jahrzehnte hat man von niemandem etwas gehört. Da dachte man, ach, irgendwelche möchte man auch mal kennenlernen. Und jetzt auf einmal durch diese Krise kommen Verwandte von Hassan nach Deutschland. Ja, ist schon spannend. Wirklich.
Das sind die beiden Kleinen, 3 und 6.
Vor dem ersten Treffen sind wir alle sehr nervös. Wir wollen Fuad und seine Familie in dieser Erstunterkunft besuchen. Einen Tag vor Nikolaus. Meine Mutter packt Süßigkeiten für die Kinder und plötzlich fehlt eine Tüte.
Hab ich einen vergessen?
Kann bei 5 Kindern schon mal passieren. Ich bin ja auch sehr angespannt. Von Fuad kenne ich eigentlich nur einen Schnappschuss aus dem Internet. Da trägt er ein weißes Hemd auf dunkle Haut, dichte Augenbrauen, wie ich, aber viel mehr Haare auf dem Kopf. Und ein bisschen grimmig schaut er auch drein. Wird das wohl wird, wenn wir uns dann das erste Mal sehen?
Da habe ich auch vorher überlegt, ob man nur Hand gibt oder umarmt und so weiter, wie man sich verhält.
Alle umarmen. Alle umarmen, drücken, ja. So entspannen und dann gucken wir weiter.
Ja klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Herr jetzt...
Er kommt.
Er kommt zu Ihnen.
Ja.
Wir sind Verwandte.
Vor dem Flüchtlingsheim wird uns noch mal mulmig. Ein hoher Zaun, Sicherheitspersonal, kritische Fragen. Und wir müssen unsere Pässe abgeben. Doch dann, als endlich mein Cousin Fuad auftaucht, dreht sich die Stimmung komplett. Er strahlt vor Freude und empfängt uns mit offenen Armen. Für einen Moment bricht mein Vater in Tränen aus. Fuads drei kleine Söhne kommen jetzt dazu, frisch gestriegelt. Jeder hält eine Blume in der Hand. Für meine Mama.
Sehen, cool, ich sehen.
Und zu mir sagt Fuad, dass ich gut Arabisch kann, obwohl er erst zwei Wörter von mir gehört hat. Arabische Willkommenskultur halt. Den ganzen Nachmittag sitzen wir in einer ungemütlichen Halle. Es ist kalt. Aber egal. Die irakischen Al-Saidis tun alles, damit sich die deutschen Al-Saidis wohlfühlen. Fuads Frau und die fünf Kinder versorgen uns mit Plätzchen und Pralinen. Und auch sie scheinen glücklich zu sein, uns endlich kennenzulernen. Fast ein ganz normales Familientreffen. Nur die Themen sind anders. Fuad hat in Bagdad ein ganzes Leben, eine ganze Karriere zurückgelassen. Er hat im Energieministerium gearbeitet, war zuständig für die Unternehmenskommunikation. Fuad zeigt uns Fotos von seinem Büro, offizielle Termine mit dem Minister, Aufnahmen vom prächtigen Wohnhaus. Und jetzt sitzen sie hier in der Flüchtlingshalle auf wackligen Bierbänken. Fuad erzählt davon, wie sich schiitische und sunnitische Gruppen bis aufs Blut bekämpfen. Die gesamte religiöse Riege sei korrupt, alles Verbrecher, sagt er. Sie töten alle, die nicht mitmachen. Ich übersetze so gut ich kann für meine Mutter. Fuads Bruder wurde ermordet. Seine Familie hat man auch bedroht. Dann ist er geflohen. Über die Türkei, nach Griechenland, bis nach Passau. Jetzt seid ihr im Paradies, sagt mein Vater. Hier habt ihr Ruhe und Frieden. Und alle atmen durch. Es geht noch ein bisschen weiter mit Familienplausch. Meine Mutter bringt den Kindern ein paar Wörter auf Deutsch bei. Und ich mache Erinnerungsfotos.
Haben wir uns richtig kennengelernt, ja. So liebe Menschen, ganz, ganz anders. Echte Verwandte.
Dieses Umarmen und das Herzliche und die Kinder, die...
Hast du auch gesehen, Hand geküsst?
Ja, bei mir ja jetzt auch, die Jungs zum Abschied.
Ja, nur Oma und Opa.
An diesem Nachmittag ist so einiges passiert. Meine deutsche Mutter und ich haben neue Traditionen kennengelernt, die mein Vater als gebürtiger Iraker natürlich schon kannte. Zum Beispiel, dass irakische Kinder die Hände von Erwachsenen küssen. Aus Dank und Respekt. Ungewohnt, aber ganz schön. Und dann wurden aus meinen Eltern auch noch Großeltern. Meine Mutter ist jetzt die Bibi, das irakische Wort für die Oma. Als nächstes könnten wir uns doch in ein paar Wochen treffen. Zu Weihnachten, denke ich. Das wäre doch super.
Ja, wie willst du das Weihnachten jetzt organisieren für nächste Woche?
Doch plötzlich ist bei meinen Eltern die Tür zu.
Jetzt kommt alles auf einmal. Nur weil wir Weihnachten haben, ja?
Ja, Papa, Weihnachten ist unser Familienfest. Und es wäre echt schön...
Familienfest, wir sind Muslime. Wir
haben
mit Weihnachten nichts zu tun.
Ja, und du?
Ja, ich lebe jetzt 53 Jahre hier. Ich bin mit einer Christin verheiratet.
Im Haus sei kein Platz zum Übernachten, sagen meine Eltern. Das Auto sei zu klein, Fuad würde am Bahnfahrplan verzweifeln und das sei doch alles viel zu viel für die arme Flüchtlingsfamilie. Es scheint so, als ob meine Eltern mit allen Mitteln verhindern wollen, dass uns die Verwandten zu Weihnachten besuchen kommen.
Die erste Frage war, ob sie überhaupt gewillt sind, ne? Weihnachten zu feiern oder so.
Ja, mein Gott, wie feiern wir denn Weihnachten bitte? Gehen wir in die Kirche? Machen wir irgendwas Rituelles? Wir treffen uns nur und essen, das ist alles.
Und genau darin liegt das Problem, im Essen.
Standardessen ist immer unser Putengulasch aus der Oberkeule mit Knödeln und Rotkohl. Das ist schon seit jetzt einigen Jahren unser Weihnachtsessen.
Und die Spezialzutat ins Putengulasch? Ein ordentlicher Schuss Sherry. Darum geht's also. Können wir das den muslimischen Verwandten zumuten? Kann es zwei Schüsseln auf dem Tisch geben? Einmal mit und einmal ohne? Oder müsste meine Mutter jetzt etwas ganz anderes kochen? Nun ja, eigentlich geht es gar nicht um das beste Rezept für ein politisch korrektes Weihnachtsessen, sondern um eine Frage, die bislang noch nie zur Debatte stand. Wie gehen wir, die deutschen Al-Saidis, mit unserer gemischten Identität um? Zeigen wir uns, den irakischen Al-Saidis, so wie wir sind? Halb deutsch, halb arabisch, christlich und muslimisch? Und wie wichtig ist ein Schluck Sherry für unsere Identität? Nach ein paar Tagen hat sich die Aufregung gelegt. Wir laden Fuad und seine Familie ein zum ersten Weihnachtsfeiertag. Fuad schafft es problemlos, Bahntickets zu kaufen, sogar mit Familienrabatt. Das Übernachten bei uns fällt flach, weil die Familie abends wieder ins Heim fahren will. Nur die Sache mit dem Schuss Sherry, die bleibt bis zum Vorabend ein Problem. Heiligabend kommt noch meine Schwester hinzu. Der Familienrat ist jetzt vollständig.
Ich finde es jetzt fraglich, ob wir jetzt da heimlich tun müssen, dann hättest du doch direkt alles ohne Sherry kochen können.
Die Mama hat gar nichts bis
jetzt
gemacht.
Ich habe jetzt doch gar nichts.
Dann lass mal Sherry weg.
Mit Abstand ist das die beste Lösung. Super. Problem gelöst. Und schon finden wir das nächste Haar in der Suppe.
Moment mal, jetzt fällt es mir gerade auf. Jetzt gibt's Reis mit Rotkohl? Es passt doch vorne und hinten nicht zusammen.
Ja, für dich.
Aber es bleibt dabei. Am ersten Weihnachtstag setzt meine Mutter Reis und Knödel auf. Und der Sherry bleibt im Schrank. Mit meinem Vater hole ich die irakischen Verwandten vom Bahnhof ab. Nachbarn haben uns zusätzlich noch ein Kombi ausgeliehen. Und so bringen wir die irakischen Al-Saidis pünktlich zur Mittagszeit zum Reihenhaus meiner Eltern.
Hallo, Nadia. Ist Nadia okay?
Meine Schwester sieht jetzt auch zum ersten Mal ihre neuen Verwandten aus dem Irak. Die Kinder schenken ihr Blumen und Fuad und seine Frau Sarah haben uns sogar Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Feine Düfte. Nicht aus dem Morgenland, sondern aus der Parfümerie. So heiter wie dieses Mal war es Weihnachten bei uns noch nie. Mein Vater schlüpft wieder in die neue Rolle des Stammesoberhaupts. Er macht Späße für die Kleinen, erzählt ihnen Geschichten und ermahnt sie auch mal streng, dass sie alle Regeln in Deutschland einhalten sollen. Ich sitze auf dem Sofa und beobachte ihn. Mir kommt er mittlerweile vor wie ein Großvater der Migration in Deutschland. Endlich kann er weitergeben, was er jahrzehntelang selbst erlernt hat. Die Kinder hängen an seinen Lippen. Kurz vor dem Essen steht mein Vater neben dem geschmückten Tannenbaum und rezitiert die erste Sure aus dem Koran, das islamische Glaubensbekenntnis. Die irakischen Neffen steigen mit ein, aber kurz vor dem Ende bringt sie mein Vater aus dem Takt. Irgendwie hat sich bei ihm eine andere Melodie eingeschlichen. Die hört sich ein bisschen mehr nach O Tannenbaum an.
Also Rotkohl, weiß ich gar nicht, ob alle etwas probiert haben. Also die Älteste, also die wollte den nicht. Und die hat auch so ein bisschen so die Schalotten, die guten Schalotten zur Seite geschoben. Aber immer wieder sich Reis nachgeholt, das fiel mir auf. Also es schmeckte wohl allen gut. Ich glaube auch, dass auch alle gut satt wurden.
Doch noch alles gut gegangen. Nach dem Essen denke ich, könnte unser Multikulti-Weihnachtsfest nicht auch ein Vorbild für Integration sein? Man müsste sich Integration vorstellen wie eine große Tafel. Jeder kann sich bedienen und am Ende werden alle satt. Egal, ob sie mit Löffel essen oder mit Messer und Gabel.
Also ich hätte mich maßlos geärgert, wenn ich sie doch nicht zu Weihnachten eingeladen hätte. Also so fand ich das ja wunderbar. Das passte irgendwie. Also es wäre ja doch trostlos gewesen, wenn die da so in der Halle Weihnachten verbracht hätten.
Da hat meine Mutter recht. Wäre doch echt schade gewesen, wenn dieses schöne Fest an einem Schlückchen Sherry gescheitert wäre.
Für mich war das doppelt Freude. Einmal Weihnachten mit meiner eigenen Familie und zweitens zum ersten Mal von meiner alten Heimat Teil meiner Familie aus dem Irak. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich kann das nicht beschreiben.
In den Wochen nach Weihnachten fassen meine irakischen Verwandten mehr und mehr Fuß in Deutschland. Sie werden zuerst im Münsterland in eine Sammelunterkunft verlegt und Anfang März darf die Großfamilie dann in eine eigene Wohnung ziehen. Und seit einigen Wochen gehen die älteren Kinder auch schon zur Schule, zwei sogar aufs Gymnasium. Das gemeinsame Kennenlernen unserer Familie hat natürlich noch lange nicht aufgehört. Einen guten Grund fürs nächste Treffen gibt's auch schon: Ostern. Und mal gucken, was meine Eltern dann mit der Eierlikörtorte machen.
Ja, also ich finde Eierlikör eh überbewertet, aber kann natürlich zum Problem werden. Wir sind jetzt mal da. Nail Al-Saidi hat uns erzählt, wie das ist, wenn Al-Saidis auf Al-Saidis treffen. Omar aus Syrien, 29 Jahre alt, ist für uns in der Redaktion mittlerweile sowas wie ein alter Bekannter. Also wir kennen ihn nicht persönlich, aber wir hören seit einem halben Jahr immer wieder von ihm. Kollege Dominik Schottner hat Omar vor einem halben Jahr kennengelernt, kurz nachdem er nach Deutschland kam. Und seitdem berichtet Dominik hier in D-Radio Wissen über ihn. Er war bei Omar in den verschiedenen Unterkünften, in denen er gelebt hat. Er war mit ihm im arabischen Supermarkt einkaufen. Er hat Omar beim Musizieren zugehört und so weiter und so fort. Das war alles interessant für beide, aber eben auch mühselig. Für Omar, weil so viel neu in diesem Land ist, und für Dominik, weil er ständig pendelt zwischen dem Journalist und dem Freund sein.
Omar spielt Klavier. Mit geschlossenen Augen, das Gesicht ist locker, nur der Rücken ist ein bisschen gekrümmt. Vielleicht ist ja der Klavierhocker zu hoch. Sonst sitzt hier meine Freundin und spielt was klassisch Europäisches, was Gewohntes, Chopin, Mozart, Bach, irgendwie sowas. Omars Spiel aber, das fordert die Ohren raus, das ist wie so ein Fenster in eine unbekannte Welt. Ich lerne Omar Mitte August 2015 kennen. Meine Freundin hilft damals am Lageso mit, dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Wasser verteilen, Kleidung sortieren, Kinder bespaßen. Die Not der Menschen auf der einen und die Unfähigkeit der Behörde auf der anderen Seite machen sie echt fertig. Tagelang gibt es bei uns abends kein anderes Thema. Ich beschließe, sie beim nächsten Mal zu begleiten, um mir selber ein Bild zu machen. Das nächste Mal ist an einem Mittwoch. Wir fahren zu einer Notunterkunft in Berlin-Karlshorst, weil in einer Facebook-Gruppe stand, da würden Helfer gebraucht.
Sie haben Ihren Zielort erreicht.
Als wir ankommen, hält uns direkt mal so ein Security-Typ an. Wollt ihr helfen? Schreit er und zeigt auf einen grauen Flachbau. Rinjen, melden, Arbeit. Die anderen, denen er den Weg versperrt, die müssen warten, sind die Flüchtlinge. Im Flachbau begrüßt uns dann eine Frau mit Petticoat und rotes Kreuz-T-Shirt. Ob wir Klamotten sortieren wollen, fragt sie. Oder den Neuen ihre Zimmer zeigen. Zimmer zeigen, frage ich sie, ich? Und sie sagt, ja, das schaffst du schon. Der erste Neue trägt beige Shorts, blaues T-Shirt, schwarze Sneaker, Strohhut auf dem dünn behaarten Kopf, einen Rucksack und ein 3-Tage-Bart, fast so wie ein Backpacker. Er heißt Omar und ist mit seinem Kumpel Musa hier, einem dicken Koch aus dem Libanon. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche. Haus 6, 5. Stock, Zimmer 13. Als wir das Haus finden, schlägt uns Uringeruch entgegen. Aus einer Toilette läuft Wasser in den Flur, die Lichter flackern, überall stehen und sitzen Menschen, ihre Gesichter von Handy-Displays gespenstisch erhellt. Es dauert eine ganze Weile, bis wir Omars und Musas Schlafplatz finden. Am Ende ist es ein Raum, so groß wie ein Klassenzimmer, darin 15 nackte Feldbetten und sonst nichts. Wie lange müssen wir hier bleiben, fragt Musa. Und ich kann nicht anders, ich zucke mit den Schultern. Keine Ahnung. Wochen? Monate vielleicht? Ich schäme mich sehr in diesem Moment. Für alles hier, obwohl ich eigentlich nichts dafür kann. Das Gebäude, die Klos, die Feldbetten und vor allem auch die Essensausgabe, wo jeder nur einen labbrigen Käse-Schinkentoast bekommt, einen Apfel und einen Mini-Mini-Becher Wasser. Als könnte es meine Scham mildern, nötige ich Omar und Mahmoud meine Handynummer auf und adde sie auf Facebook. Und als ich nachts nach Hause komme, sind wir schon Freunde. Sechs Wochen später, Anfang Oktober. Omar weiß inzwischen, dass ich Journalist bin und er ist einverstanden, dass ich über ihn berichte. Wir treffen uns zu unserem ersten Interview am Bahnhof in Berlin-Charlottenburg. Einfach, weil da der Zug aus Brandenburg an der Havel hält. Omars drittem Wohnort in sechs Wochen nach Berlin und Eisenhüttenstadt. Sein Kumpel Musa hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach WC in Nordrhein-Westfalen geschickt. Und mein Kontakt zu ihm schläft leider ein.
When I was in Syrien, I was studying in university, language Arabic, and study music, the violin.
Omar hat in Damaskus Arabisch studiert und Geige an einer Musikschule gelernt. Vor zwei Jahren dann ist er wegen des Kriegs nach Istanbul, illegal, und hat sich damit Klamottenverkaufen über Wasser gehalten.
I go to Turkey and stay in Istanbul 2 years. When I have the money.
Anfang August hatte Omar die Kohle dann für die Flucht zusammen und ist los. Eine der typischen Routen, würde ich sagen. Bodrum, Insel Kos, Balkan, Österreich, Deutschland. 14 Tage, $3,500. Jetzt kriegt er Geld vom Amt, so um die 350 Euro im Monat. Einen Teil davon will er nach dem Treffen dann seinen Eltern in Syrien schicken, für Heizöl und Miete. Ihre eigenen Häuser sind nämlich nicht mehr bewohnbar.
Yes, we have 4 houses in my village.
What is the village, the name?
It's named Basima. It's very beautiful. I can't show you pictures because I don't have my phone and my videos and my because all things
you lost it.
Yeah.
Yeah, your phone fell into the sea. Is in the water, is it?
Boah, echt anstrengend. Auf mehreren Ebenen. Sprachlich, weil wir ohne Übersetzungs-App aufgeschmissen wären, aber auch inhaltlich. Omars Heimatdorf Basima hat es wohl ziemlich hart getroffen. Omar sagt, das Trinkwasser für Damaskus komme aus den Bergen rund um Basima und deswegen sei die Stadt so hart umkämpft. Am einen Ende steht der IS, am anderen die Assad-Truppen. Ob das stimmt, kann ich gar nicht überprüfen. Die Satellitenbilder im Netz scheinen mir veraltet zu sein. Der Ort sieht auf ihnen noch unversehrt aus. Vor unserem Treffen habe ich mich gefragt, wie ich Omar helfen kann, ob ich es überhaupt tun soll. Ein oft zitierter Journalistengrundsatz lautet ja sinngemäß, mach dich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Aber die Frage ist doch, gilt der Satz überhaupt noch? Kann ich nicht auch kritisch über Omar berichten und ihn unterstützen? Ich denke schon. Und deswegen leihe ich ihm jetzt auch mein altes Smartphone mit einer neuen SIM-Karte. Wir müssen ja schließlich irgendwie kommunizieren. Nach dem Treffen schickt mir Omar mehrmals am Tag Nachrichten mit Fragen. Irgendwas stimmt mit seiner SIM-Karte nicht. Download-Volumen futsch. Wie kann man nachladen? Viele von Omars Fragen kann ich nicht sofort beantworten. Sie waren einfach kein Thema für mich bislang. Download-Volumen zum Beispiel. Ich surfe ja viel im WLAN, aber das gibt's in Omars Heim einfach nicht, sondern maximal 3G. Seine Obergrenze von 5 GB im Monat reißt er in wenigen Tagen deswegen gleich zweimal. Anfang November nimmt mich Omar mit zu Familie Harms in Plaue. Das ist so ein Stadtteil von Brandenburg in der Nähe von Omars Unterkunft. Den Hund kennt er schon.
Adela, we're friends. Hallo?
Hallo.
Hallo. Hallo. Guten Abend.
Guten Abend. Omar, how are you?
Die Harms sind in Plaue bekannt. Dirk Harms ist Arzt, hat eine Praxis hier, außerdem ist er Künstler und Musiker. Und seine Frau Sabine, die managt die Praxis und engagiert sich wie ihr Mann in der Flüchtlingshilfe.
Jemand von diesen Unterstützern, die sich ja so, also eine Unterstützergruppen sammeln sich ja um die Heime, jemand kam hier an und sagt mir, da ist einer, der braucht eine Geige. Und dann kamen die hier an, weil wir Geigen haben. Dann ist Richard mehrfach hingefahren, hat ihn gesucht, weil der natürlich irgendwo rauchen oder was auch schon war. Und irgendwann hat er ihn gefunden und hergebracht. Mit dem Wunsch, eine Geige zu leihen.
Richard ist eins von 3 Kindern der Harms. Er will heute mit seinem Vater und Omar zusammen musizieren. Aber es gibt da so ein kleines Problem, das die Harms schon kennen.
Das hat uns als erstes total überrascht, dass Omar die Geige genommen hat und sie als erstes mal auf Arab umgestimmt hat. Was einfach heißt, man kann nicht zusammen spielen. Da kommt arabische Musik.
Guck mal, wenn spiel du mal an dem Stück und mach mal die Stimmung erstmal von dir.
Spiel mal deine 4 Seiten.
Also C D A E. Na gut, gleich. Komm mal.
Ist das jetzt halt das westlich gespielt?
Ja, nee, das stimmt. Das ist A-E-A-E.
Sol, Re, Sol, Re.
Sol, Re, Sol, Re.
Sol, Re.
Genau.
A bit higher. Your eyes, it's not high enough. I know, but I will play it out.
Ah, okay.
Okay.
Ja. Noch lachen alle, aber im Laufe des Abends wird im Gespräch mit den Harms klar, Omar ist nicht nur zu alt für ein Musikstudium in Deutschland, wahrscheinlich reicht es auch von den Fähigkeiten her nicht ganz. Der Abend bei Familie Harms hängt mir lange nach. Omar wirkt schon gesellig auf mich, charmant, witzig, klug. Aber irgendwas zieht ihn runter, nicht nur die Sprachschwierigkeiten. Seine Freunde im Camp zum Beispiel, die haben schon deutsche Freunde, die gehen tanzen, die gehen trinken, zwei machen ein Praktikum im Krankenhaus und einer arbeitet als Übersetzer. Omar aber, der hängt nachts am Smartphone und pennt bis mittags. Den freiwilligen Deutschkurs, den verschläft er oft. Er wolle lieber auf den Offiziellen warten, sagt er mir. Und außerdem genieße er es, allein zu sein mit seiner Geige. Es ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, Omars Tief hat auch mit dem Zeitpunkt zu tun, an dem er Syrien verlassen hat. Fast fertig mit dem Studium, bereit ins Berufsleben zu wechseln und dann weg. Alles hinter sich lassen, woanders komplett neu anfangen. Die Frage ist aber, wie gefragt ist in Deutschland die Kenntnis der arabischen Grammatik und der Literatur? Ohne Deutsch wird's wohl nicht gehen. Anders als zum Beispiel bei Mohammed, ein junger Zahnmedizinstudent aus Omars Heim. Als der Syrien verlässt, ist er keine 20 und am Anfang seines Studiums. Nach Deutschland zu kommen ist, das klingt ein bisschen komisch, aber fast eine Verbesserung, denn er kann hier ziemlich einfach fertig studieren. Omar kann es auch, aber er muss dafür zwingend Deutsch können. Ende November, ich bin mal wieder bei Omar. Fahl und müde hängt er auf der Couch im Aufenthaltsraum seiner Unterkunft.
I need the money now. I can't waiting until I know Dutch language.
Er will sofort arbeiten, nicht warten. Kann ich gut verstehen, aber da ist ja noch die Sprache. Mit Omars Freunden kann ich ohne Probleme über Gott und die Welt reden, auf Englisch, ohne Übersetzungs-App, zum Teil sogar auf Deutsch. Mit Omar dauert immer alles dreimal so lang. Es ist zäh. Aber deswegen den Kontakt zu Omar abbrechen, ist schon verführerisch, gebe ich zu, aber für mich keine Option. Es ist irgendwie so, dass wir ja auch voneinander lernen und ich glaube, wir schätzen uns auch. Also, Beschäftigungstherapie für ihn, journalistischer Stoff für mich. Anfang Dezember fahren wir nach Sachsen, nach Roßwein bei Dresden.
Ich kann nicht in die deutsche Sprache sprechen.
Auf der Fahrt redet Omar viel. Über seine Freunde im Camp, sogar über Frauen. Vor allem aber über das Assad-Regime. Wieso es trotz des Krieges immer noch Geld hat, das wundert ihn sehr.
Beamte des Landes nahmen diese Effekte und was sie verkaufen in.
Nach einer halben Stunde Übersetzungs-App-Geschwurbel habe ich es dann endlich gecheckt. Assad finanziert sich, glaubt Omar, unter anderem durch den Verkauf von Kunstschätzen. Interessant. Muss ich aber überprüfen. Und es stimmt. Nur der IS und kurdische Rebellen, die machen das genauso. Das aber hat Omar nicht erzählt. Wir halten vor einem Supermarkt in Roßwein.
Hallo.
Omar beschreibt dem Anrufer, wo wir sind.
Hey Mahmoud, wir sind in Lidl.
Ein kräftiger Mann mit dunklem Haar taucht auf, läuft auf uns zu und versteckt sich wieder hinter einem Auto. Es ist Mahmoud, Omars älterer Bruder, der seit September in Roßwein ist.
Bruder! Meine Bruder! Meine Bruder, Bruder, Bruder! Meine Bruder!
You happy?
Very happy. Laughing.
Yeah.
Lachen, lachen!
Die Brüder sehen sich zum ersten Mal seit 4 Monaten. Und das in der Mitte eines Streits. Es geht um ihre Schwester, die studiert in Istanbul. Mahmoud will, dass sie wieder zu den Eltern nach Syrien geht und Omar, dass sie nach Deutschland kommt. Aber das ist jetzt Nebensache. Zum ersten Mal seit Wochen sehe ich Omar glücklich und gelöst.
We want to prepare to food, special in my country. Its name Magdus.
Die Gastfreundschaft bei Mahmoud ist großartig. Es gibt arabische Snacks, Magdus, Fladenbrot, Halawa. Und dazu reden wir über das Problem mit den Neonazis in Sachsen. Mahmoud scheint mir ist ganz gut informiert. Bei Omar bin ich mir da aber nicht so sicher. Manchmal schicke ich ihm Links zu Nachrichten auf Arabisch, aber da reagiert er meistens nicht drauf. Es wird Weihnachten und dann Silvester. In Köln passiert Schlimmes, die Nachrichten sind voll damit und man kann der Stimmung wirklich beim Kippen zusehen. Ende Januar beschließt die Bundesregierung das sogenannte Asylpaket 2. Der Familiennachzug wird eingeschränkt. Das sind schlechte Nachrichten für Mahmoud und Omar. Omar meldet sich jetzt kaum mehr und ich fange an, mir Sorgen zu machen. Und auch die Redaktion fragt, was ist eigentlich mit Omar los? Ich will ihn das persönlich fragen, ohne die anderen im Camp, mit ein bisschen mehr Zeit im Rücken. Also lade ich ihn für ein Wochenende zu mir nach Hause ein. Und er kommt. Und das Erste, was er macht, ist, ans Klavier zu gehen. Ich glaube, er fühlt sich wohl. Und zwar so sehr, dass ich doch mein Aufnahmegerät raushole.
Your home like my home. We have relaxed life. Don't poor and don't very rich. It's good.
Mit meiner Freundin sitzen wir bis spät in die Nacht am Tisch und diskutieren. Es ist immer noch zäh, keine Frage. Und ohne Übersetzungs-App wären wir aufgeschmissen. Aber auch aus dem Gespräch gehe ich wieder klüger raus als rein. Und Omar auch. Er hat jetzt einen Plan. Einen ziemlich ambitionierten, wie ich finde. Er will Übersetzer werden.
I want to start study Dutch language. And after that I want to complete my study in Arab language in Berlin University. And I wish to be a translator in my future.
Ein halbes Jahr mit Omar. Dominik Schottner hat für uns zurückgeblickt. Wir müssen reden und wir haben geredet in der 100 heute Abend. Danke an alle, die zur Sendung beigetragen haben. Wir sind jetzt mal da. Danke an Nail al-Saidi, der uns erzählt hat, wie seine Familie in Deutschland plötzlich größer wurde, als Verwandtschaft aus dem Irak geflohen ist. Rückkehr in den Irak. Danke an Hannah Ender, die mit Menschen gesprochen hat, die nach Deutschland geflohen sind, jetzt aber wieder zurück wollen. Und Journalist trifft Flüchtling. Danke an Dominik Schottner, der für uns auf sein halbes Jahr mit Omar zurückgeschaut hat. Danke an Julia Möckel online und Uwe Bräunig in der Technik. Und vielen Dank an Daniel Stender für die Redaktion dieser Sendung. Die 100 gibt es übrigens auch to go, ne, ganz ohne zusätzlichen Müll. Den 100-Podcast findet ihr an der Audiotankstelle eurer Wahl oder auf deradiowissen.de. Und eure Geschichten oder euer Feedback zur Sendung an mail@deradiowissen.de. Gleich macht Till Opitz hier eine Stunde Liebe in deradiowissen. Bei ihm gibt es ein Best-of zum Beginn der Osterferien. Habt ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
deradiowissen 100.
Bei meiner Recherche bin ich ja auf Ahmad getroffen, der 16-Jährige, der mit seiner Mutter zurück in den Irak geht, aber eigentlich nicht will. Und ich muss sagen, mir ist es ganz schwer gefallen, in diesem Familienkonflikt neutral zu bleiben. Ich habe Ahmad total verstanden, warum er hierbleiben will, warum er für sich selbst keine Perspektive im Irak sieht. Und ich habe wirklich fast gedacht so, hey, komm, kommst mit zu mir, ich nehme dich mit, ich adoptiere dich. Einfach, weil ich gedacht habe, ja, für ihn ist einfach egal, wie die Bedingungen hier sind, aber die Perspektiven in Deutschland sind einfach besser für den 16-Jährigen hier als im Irak. Ja, das hat mich ganz schön mitgenommen.
Die Sache mit dem Sherry, die hat noch ein kleines Nachspiel gehabt. Denn das letzte Mal, als ich mit meiner Familie Fuads Familie besucht habe, da hat er uns erstmal wieder nach arabischer Tradition mit viel Gastfreundschaft, gutem Essen und so weiter empfangen. Und zum Nachtisch gab es Süßigkeiten und Pralinen. Und bei einer Sorte, da war Alkohol drin. ist meiner Mutter aufgefallen. Und dann haben wir ihm gesagt, hör mal, Fuad, du, pass mal auf, da ist was drin. Und irgendwie hat er uns nicht so richtig verstanden oder in dem Moment gab es ein anderes Thema, das eigentlich viel, viel wichtiger war.
Omar spricht ja bis jetzt kaum Deutsch, eher so einzelne Sätze, die er dann nachspricht.
Wie heißen Sie? Ich heiße Omar. Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien.
Das hat die Kommunikation immer ziemlich in die Länge gezogen, weil wir immer auf Übersetzer angewiesen waren. Aber meistens mussten wir eben, weil wir viel Zeit alleine verbracht haben, so eine Übersetzungs-App benutzen. Das ist zwar ein totaler Segen und ich glaube, wenn ich jetzt in ein Land reisen würde, wo ich die Sprache nicht kann oder wo man mit Englisch nicht so weiterkommt, ist das auf jeden Fall eine Hilfe. Aber man muss sich eben darauf gefasst machen, dass die App auch einen eigenen Willen hat und sich mal in ein Gespräch einmischt.
Do you understand?
Anything happens, you go away, yes. You go a different way.
Yes. Before I do that.
Oh.
Stop, stop, stop. Stop. Crazy phone.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18:15 Uhr.